denen immer zum Beispiel dann in einer Freundesgruppe eine dicke Person da ist und über die wird sich ganz viel lustig gemacht. Ne? Also die dann oft auch nicht so schlau ist wie die anderen. Und das sind natürlich ganz, ganz starke Botschaften, die nochmal, also einmal diese immer sehr durchtrainierten Normkörper zu sehen einerseits, aber auch nochmal Diffamierung von dicken Körpern findet immer noch wahnsinnig viel und nebenbei statt. Also das ist schon erschreckend, dass da immer noch ganz wenig Sensibilität besteht.
Herzlich willkommen zu dieser Extra-Podcast-Folge. Es ist der zweite Teil von der Podcast-Folge sozusagen von letzter Woche mit Kindern über Diskriminierung sprechen. Ich bin mit Deboho Niminde Dundadenga im Gespräch. Sie ist Autorin und Psychologin und hat eben nach ihrem Spiegel-Bestseller Gib mir mal die Hautfarbe jetzt ein zweites Buch geschrieben, mit Kindern über Diskriminierung sprechen. Und ja, ich habe ein wahnsinnig wertvolles Gespräch mit ihr. Falls du die Folge vom letzten Mal noch nicht gehört hast, hör die gerne nach. Da sprechen wir darüber, was Diskriminierung überhaupt ist. Ganz unwissenschaftlich, einfach alltagsnah, wie wir ja das Leben oder auch die Kinderzimmer unserer Kinder gestalten können, dass sie diskriminierungsarmer aufwachsen und ja, wie du damit umgehen kannst, wenn dich jemand vielleicht darauf anspricht, dass du diskriminierst. Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Und jetzt kommen wir zu dieser spannenden Frage. Wie reagiere ich denn, wenn jetzt sozusagen mein Zweit-Drittklässler nach Hause kommt und sagt, der Ben ist doof, der ist so dick. Oder der dicke Ben ist doof, der im Sport, wählen wir den auch immer nicht, weil die Mannschaft mit dem dicken Ben, die verliert sowieso immer.
Also wir haben zu Hause die Regel, wir sprechen nicht über die Körper anderer Menschen. Schon mal Punkt. Ich finde das ganz gut, außer die Person möchte selbst über ihren Körper sprechen. Oder es ist auch in Ordnung zu sagen, ich finde die und die Person finde ich ganz schön. Aber bewerten, zu beurteilen, ob ein Körper dick ist oder was der Körper kann oder was er nicht kann, dann finde ich immer ganz gut, Fragen zu stellen. Also die Kinder, also erstmal tatsächlich, wo kommt das her? Also warum sagst du das? Und dann auf die Gefühlsebene einzugehen. Also weil die meisten Kinder ja schon einen empathischen Kern in sich tragen und ihnen oft auch die Tragweite ihrer Äußerungen halt gar nicht bewusst sind in dem Augenblick. Also das kennen wir vielleicht als Kind auch noch, dass wir sehr zentriert auf uns selber sind und aber nicht so merken, was wir mit unseren Äußerungen vielleicht anstellen. Und den Kindern auch beizubringen, dass ihre Aussagen schmerzhaft sein können für andere. Aber ich finde, bei so krass diskriminierenden Äußerungen auch ganz klar ein Stoppsignal zu setzen. Zu sagen, Das ist halt nicht in Ordnung. Das möchte ich nicht hören. Ja. Und dann natürlich weiter ins Gespräch. Nicht einfach nur Nein, aber bei Diskriminierung ist für mich immer als erstes der Fokus auf den Opferschutz. Ne? Mhm. So, es muss dieses andere Kind geschützt werden, dass es solche Diskriminierungen nicht weiterhin von meinem Kind erleben muss. Das ist für mich die Priorität. Und danach können wir da auf ein Verständnis eingehen und schauen, wo kommt das bei dem Kind her und was braucht es, um zu verstehen, dass es nicht in Ordnung ist.
Ja, und oft ist ja, habe ich erlebt und kriege ich auch immer wieder mit, dass es im Kleinen wie im Großen ist, dass wenn auch die kleineren Schüler so in Diskriminierung drin sind, dass es ja oft, keine Ahnung, so banal ist, wenn wir uns zu dritt über eben die Körperform von jemand anders lustig machen, ist es auch ein bisschen eine Angst, selber aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. so oder dieses Verbindungsgefühl und dass wir darüber sprechen irgendwie so und sagen, wie kannst du denn verbunden sein mit deinen Freunden, ohne andere zu verletzen? Andere zu verletzen, no-go, also finde ich auch ganz wichtig, diesen Schutz. Aber um was geht es dir eigentlich und wie kannst du auch, also andere Strategien auch dafür, also beides so die Feinfühligkeit dafür haben.
Genau, und zusätzlich auch die Frage an uns selbst, wie sprechen wir über Körper und vor allem auch über den eigenen. Ja. Und da dürfen wir uns, glaube ich, als Frauen auch ganz stark hinterfragen, stehe ich vorm Spiegel und bin selbstkritisch und sage, oh Mann, ich bin, ne, mein Körper ist nicht gut genug und ich bin zu dick und oder sehen die Kinder, dass ich eine Diät mache, dass ich ganz, ganz starken Fokus auf mein eigenes Aussehen lege. Das ist eine Vorbildfunktion und das sehen die Kinder, imitieren das auch, ne, um dann zu merken, okay, anscheinend ein Körper, der einfach existiert, hat noch keinen Wert, sondern er muss schlank sein, er muss sportlich sein, er muss jugendlich sein. Und das übertragen sie natürlich auf andere
Menschen. Absolut, ja. Und eben die Medien, die dazu kommen. Die Kinder bewegen sich einfach sehr gerne. Es kam aus der Bewegungsfreude heraus, sehr aktive Kinder, die dann auch auf YouTube gekommen sind. Und das dann auch immer wieder relativieren, dass die Körper, die sie da sehen, also da bin ich dann ganz dankbar, dass ich meinen Körper habe, den ich so habe und meine Kinder immer ein Gegenpart sozusagen zu den YouTube-Videos auch sehen, dass das, also in dem Alter von meinen Kindern spreche ich da dann auch klar über Algorithmen und wie sich das halt einfach bildet, weil sozusagen auch, also diese Norm entsprechend, aber das ist ja nochmal auch ein bisschen anderes Thema, genau, aber.
Ja. Und wir haben einfach noch super viele Medien, also auch Kinderfilme und Kinderbüchern, in denen immer zum Beispiel dann in einer Freundesgruppe eine dicke Person da ist und über die wird sich ganz viel lustig gemacht. Ja. Ne? Also die dann oft auch nicht so schlau ist wie die anderen. Und das sind natürlich ganz, ganz starke Botschaften, die nochmal, also einmal diese immer sehr durchtrainierten Normkörper zu sehen einerseits, aber auch nochmal Diffamierung von dicken Körpern findet immer noch wahnsinnig viel und nebenbei statt. Also das ist schon erschreckend, dass da immer noch ganz wenig Sensibilität besteht.
Die eher verbieten oder drüber sprechen?
Naja, die ganze, ich weiß nicht, ob es TKKG oder die drei Fragezeichen, ich weiß nicht, da war immer so ein Klößchen, also schon allein dieser Spitzname Klößchen, ne? In fast jeder Folge wurde irgendwie auf diesen Körper eingegangen und sich so darüber lustig gemacht. Und das ist, das wird jetzt, glaube ich, gibt es ein stärkeres Bewusstsein, aber es ist immer noch ganz viel Thomas Gottschalk, der jetzt ja aufhört, aber da die Show, also da ging es auch mal, also Frauenkörper wurden ganz viel kommentiert, und so Jugendlichkeit und Schlankheit sehr, sehr hoch gehalten.
Ja. Genau, aber wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass mein Kind jetzt voll der, sagen wir das TKKG mit Klößchen sozusagen, soll ich ihm ja dann sagen, du hör lieber das und das, ich möchte nicht, dass du das hörst, oder thematisieren wir das eher? Wie können wir das sozusagen auf die Diskriminierung Einfluss nehmen?
Also ich bin total gegen irgendwie irgendwelche Reihen oder Bücher zu verbieten. Also da sehe ich mich auch überhaupt nicht oder wir sehen uns dann nicht als Institution, die sowas verbieten sollten und könnten. Ich glaube, je tiefer wir in das Thema Diskriminierung einsteigen, desto stärker kriegen wir einen eigenen Widerwillen, ne, und sehen das. Und ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Also es gibt einmal, dem Kind ganz klar zu sagen, das machen wir in anderen Bereichen ja auch. Also ich verbiete meinen Kindern Videospiele, in denen Menschen erschossen werden. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich möchte das nicht. Bei uns steht die Konsole auch im Wohnzimmer. Das heißt, ich kriege das mit, da habe ich keinen Bock drauf. Da müssen sie leben. Ich würde aber nicht sagen, alle Eltern müssen das so machen wie ich. Das ist meine eigene Regel. Und dann gibt es aber auch Dinge, die die Kinder konsumieren, die ich nicht so cool finde. aber wo ich denke, damit muss ich leben und mache mir dann halt die Mühe, mit ihnen da im Gespräch zu sein. Also das vielleicht auch mal mit anzuhören oder mit anzugucken und dann ihnen auch wieder Fragen zu stellen. Also ich habe jetzt eine 14-jährige Tochter, da geht es natürlich jetzt so langsam um, dass sie dann Romane liest und Männer- und Frauenbilder und dann sind junge Männer, melden sich nicht und sind doof und behalten nicht so, der benimmt sich doch total doof. Ja, aber der ist voll schön. Ja, okay, aber ist das jetzt der Wert? Also dann da in das Gespräch halt immer wieder reinzugehen und zu hinterfragen und findest du das wirklich gut und was fändest du denn schön? Also wie sollte sich jemand behandeln? Was wäre da, was sind da deine eigenen Werte und Prinzipien? Also schon in Konversation sein, weil ich glaube, Verbote, das kennen wir ja auch selber, die machen die Dinge dann besonders interessant.
Ja, ja, genau. Also ist genau auch mein Erfahrungswert. Es geht schon auch darum, an manchen Stellen eine klare Positionierung. Also es gab tatsächlich mal ein Alter, wo die Kinder ein wirklich richtig widerliches Lied rauf und runter gehört haben. Sie es noch gar nicht begriffen haben, aber die Schlagworte doch ihre Wirkung hatten. Und ich bin ins Gespräch gegangen und bin tatsächlich an diesem Zeitpunkt nicht weitergekommen und habe tatsächlich dann einmal dieses Lied auch verboten. So, und aber an ganz vielen anderen Stellen, genau, geht es darum, diese Fragen zu stellen. Und was ich auch jetzt auch gerade, wenn ich dir zuhöre, ist ja, wenn du dich, das Ziel ist ja auch, du sprichst immer, man hat ja so ein Gefühl irgendwie sozusagen und man merkt es. Und ich glaube nicht, dass man dieses Gefühl entwickelt, wenn man nur nach Verboten handelt, sondern diese Fragen, die du gerade beispielhaft gestellt hast, da begleiten wir die Kinder ja viel mehr, da auf ihr Gefühl auch zu hören oder dieses Gefühl zu sensibilisieren, was ja dann auch wieder weiter übertragbar ist für andere diskriminierende Situationen.
Absolut.
Ich habe noch in eurem Buch zwei Begriffe sozusagen gefunden, die wichtig sind. Ali, spreche ich es richtig aus? Ali und Komplizin.
Ally.
Ally. Ally. Wie?
Ally.
Ally. Genau. Was bedeutet das und wie können wir das, wir als Eltern erstmal sein und wie können wir unsere Kinder vielleicht auch begleiten?
Also das Wort Ally ist das Ältere, sage ich mal. Das beschreibt eine Person, die von einer Diskriminierung selbst nicht betroffen ist, aber sich ganz explizit dafür einsetzt, diese Diskriminierung abzubauen und auch Menschen zur Seite zu stehen. Genau. Und es ist aber eher so in der Einstellung, wie ich zu einem Thema stehe. Und Komplizin ist quasi diejenige, die auch mit mir losläuft. Also ich werde zum Beispiel rassistisch beleidigt und dann meine Komplizin, die sagt dann ganz klar was und sagt, das ist nicht in Ordnung oder übernimmt vielleicht auch Aufgaben, die für mich dann gerade schwierig sind, ne? Eine Beschwerde einzureichen beispielsweise.
Ja. Absolut. Und wenn mir das jetzt wieder sozusagen die Übertragung ist, beim Elternabend, keine Ahnung, ist irgendwie Diskriminierungs- und jetzt, wenn ich auf den Bereich, wo ich eher oft arbeite, wo einfach viele, zum Beispiel neurodivergente Kinder, nicht mitgedacht werden in der Schule und Unterricht, dann, also ich selber habe neurodivergente Kinder und nicht neurodivergente Kinder, deshalb ich kenne es beides, sozusagen in Elternabenden zu sitzen, wo ich sozusagen eher der Norm entspreche und Elternabende, wo ich nicht so der Norm entspreche. Und wie schön es ist, wenn jemand, der nicht betroffen ist, sozusagen denkt, aber passt das für alle Kinder irgendwie so? Und wie schwierig es ist, manchmal wieder die Person zu sein, die jetzt hier wieder hinsetzen muss, aber wie wird mein Kind damit gedacht, irgendwie so? Also das ist...
Absolut. Also wie du schon sagst auch, also uns fehlt ja auch manchmal die Kraft, ne? Ja. Weil wir dieses Thema für uns so tagtäglich ist. Und ich kenne das auch, dass dann halt einfach ganz viel Ruhe ist. Und dann gibt es vielleicht so ein paar Allies, die im Nachhinein dann eine Nachricht schreiben und sagen, ich fand das total gut, was du gesagt hast. Und dann denke ich, wärst du doch eine Komplize und hättest im Elternabend was gesagt, weil das bekommt ja jetzt niemand mit. Also es ist ganz schön für mich zu wissen, dass ich nicht alleine bin, aber am Ende des Tages braucht es auch Menschen, die nicht betroffen sind, die sich laut einsetzen. Und also vielleicht auch nochmal so zur Erklärung, man wird ja ganz schnell so in eine Ecke gestellt, so ach, und die beschwert sich jetzt schon wieder, ne? Und dass, wenn wir etwas sagen, weil unsere Kinder betroffen sind oder wir betroffen sind, dass das ja eigentlich meistens passiert mit einem Puls von 180, mit schwitzenden Händen und wir sind alles im Kopf vorher, alle Szenarien durchgegangen. Sage ich jetzt was? Wenn ich nichts sage, ist irgendwie kacke. Wenn ich was sage, dann drücke ich hier die Stimmung und dann bin ich immer wieder die, die sich beschwert. Also wir freuen uns nicht, wir warten nicht auf die Situation, um endlich sagen zu können, Leute, das ist diskriminierend, sondern genau umgekehrt.
Ja.
Und jemand anders, wenn ich zum Beispiel in der Bahn sitze und ich bekomme mit, dass da jemand sich homophob äußert, dann habe ich keine feuchten Hände, ne? Und ich bin nicht super nervös, sondern kann viel leichter sagen, so ey, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung.
Ja. Absolut. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es schon ein erster Schritt. Also wenn ich mich an erste Elternabende erinnere, habe ich es manchmal erlebt, dass Eltern danach zugekommen sind und gesagt haben, ja, sie sehen das auch so wie ich. Das war schon auch schon besser als nichts, sozusagen.
Ja, absolut.
Weil man hat ja irgendwie oft das Gefühl, man ist total alleine oder zweifelt an sich. Also man zweifelt, dann ist es wirklich so, stelle ich mich nicht so an oder ist das nicht normal? Oder natürlich müssen wir uns an die Allgemeinheit anpassen. Und natürlich eben, wenn wir dein Beispiel vorher haben, genau, ist auf der Autobahn das so und so. Also wir sind halt in einer sehr diskriminierenden Gesellschaft. Und da ist viel natürlich. Und dann muss halt mein Kind, keine Ahnung, wenn es jetzt nicht laufen kann, dann muss es halt mit Krücken irgendwie hochgehen. Das schaffen wir schon irgendwie. Und wir organisieren dann alles irgendwie drumherum. Also, aber dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, dürfen müssen, oder auch ein Grundrecht ist, ja, ihr habt irgendwie, das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, ihr habt irgendwie auch nochmal, es ist nicht nice to have, sondern es ist ja ein Grundrecht sozusagen, dass wir, dass uns allen der Gesellschaft gut gehen darf.
Und auch Dinge, die Dinge können sich auch zur Normalität entwickeln, ne? Also ich weiß noch, bei unserem ersten Elternabend, das fand ich total schön, dass die Lehrerin eine Einladung ausgesprochen hat, in der sie auch mit reingeschrieben hat, dass es total willkommen ist, wenn Menschen eine Flüsterübersetzung mitbringen, weil sie vielleicht die deutsche Sprache nicht perfekt können und Angst haben, etwas nicht mitzubekommen und dann im Zweifel gar nicht kommen würden. Und dann war das sehr normal, dass in der hintersten Reihe vielleicht zwei Personen saßen und eine hat eine Übersetzung ins Ohr geflüstert.
Ja.
Und das also hat niemanden gestört und dann war es irgendwie normal und dann war es für mich schon wieder komisch, auf eine neue Schule zu kommen und da gab es das gar nicht. Ne?
Ja, das ist total schön. Das merke ich zum Beispiel mit dem Schreiben irgendwie so, dass ich das Gender-Sternchen, also auch am Anfang habe ich es mich nicht getraut zu benutzen, weil ich nicht wusste wie, sozusagen. Ich wollte Fehler nicht machen. Und dann habe ich angefangen, hab gesagt, okay, wenn ich dran denke, denke ich dran. Ist besser, als wenn ich nie dran denke. Ja. So. Ja. Und inzwischen ist es relativ normal. So, also das ist, so ist, genau, ist es in vielen Bereichen eben. Wenn wir kleine Schritte anfangen, dass das Mitdenken sozusagen normal ist. Und aber ja, die Bereitschaft da teilweise auch ist, Fehler zu machen. Wie machen wir das denn jetzt auch nochmal? Gerade ging mir ja so, wenn wir uns, da frage ich mich auch selber manchmal mit meinem Namen, wenn wir nicht wissen, wie ein Name ausgesprochen wird. Lieber vermeiden, lieber falsch sagen, lieber nachfragen, wie können wir da sensibel sein und welche Tipps können wir sozusagen auch unseren Kindern geben?
Ja.
Hey, an dieser Stelle möchte ich dich von Herzen meine Expedition ins Vertrauen einladen. Das ist mein Gruppenprogramm für Eltern und ich begleite dich über 6 Monate. Und am 1. Mai geht es los und du kannst dir noch deinen Platz sichern. du darfst die bindungsorientierte, zugewandte und liebevolle Führung bei euch in der Familie übernehmen und deinem Kind so Halt geben. Werde zum sicheren und warmen, weichen Hafen für dein Kind bei stürmischen Zeiten. Lerne, wie du dein Kind koregulieren kannst, damit dein Kind eine eigene, gesunde Regulation lernt. Und ich zeige dir, wie du Konflikte führen kannst, dass sie eure Familie nicht mehr belasten, sondern wie Konflikte zu Wachstumsmomenten für euch in der Familie werden können. Am 1. Mai geht's los. Melde dich jetzt gleich an. Ich freue mich auf dich.
Also erstmal, es ist so ganz pauschale Antworten gibt es leider nie bei dem Thema. Ich kann da auch von mir ausgehen. Es hat sich ganz gut durchgesetzt, dass ganz oft Menschen, wenn sie zum Beispiel ein Interview anfragen, dass sie in der Anfrage schon bitten, dass ich vielleicht einmal per WhatsApp kurz eine Tonspur rüberschicke und meinen Namen einmal nochmal vorsage. Und ich finde das total angenehm, weil wenn jemand meinen Namen falsch ausspricht, ist es für mich kein großes Drama. Aber witzigerweise auch so ein bisschen so eine Hemmschwelle, ja, wann korrigiere ich jetzt? Ja. Also, ne, wann sage ich das? Das ist für mich auch nicht, es ist trotzdem nicht angenehm, eine Person zu korrigieren oder zu sagen, so du, das war falsch. Ich finde es total angenehm, wenn Menschen vorher fragen und sagen, können wir das nochmal eben üben oder magst du mir eine WhatsApp schicken oder sowas, weil nur weil ich weiß, wie mein Name ausgesprochen wird, sehe ich ja auch total viele Namen auf dem Papier und denke, oh, jetzt, weiß es nicht genau. Ne? Wird es vielleicht so ausgesprochen oder so ausgesprochen? Nur weil mein Name für mich klar ist, gilt es für mich auch nicht für alle. Darum, ich finde das Nachfragen am angenehmsten tatsächlich. Also gerade wenn es zum Beispiel dann auf die Bühne geht, ne?
Ja.
Dann, wenn es live auf der Bühne ist, ja, korrigiere ich dann die Moderatorin mittendrin, was für sie doof ist, für mich doof ist, dann ist es total schön, das vorher zu klären.
Ja, ja.
Und gerade als pädagogische Fachkraft, als Lehrerin finde ich es super wichtig. Ich habe gerade mit zwei Erzieherinnen gesprochen, die haben einen Antirassismus-Workshop für Grundschulen entwickelt. Und die sagten, dass sie mit jeder Klasse, mit der sie bisher gearbeitet haben, war mindestens ein Kind, das dann gesagt hat, ich heiße gar nicht so, wie mich alle nennen. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also die laufen, und ich ja auch. Also ich bin auch meine Schullaufzeit durchgegangen und habe halt irgendwann resigniert und war so, ja, dann sollen die halt sagen, was sie sagen. Aber mir war das auch total unangenehm, da Lehrerinnen zu korrigieren. Und ich glaube, dass das halt gut ist, wenn die Lehrerinnen vielleicht sich auch nicht dann einzelne Namen rauspicken, sondern vielleicht alle Kinder ihren Namen einmal sich selbst vorstellen lassen, damit sie es hören und können dann auch im Nachhinein zu einzelnen Kindern vielleicht nochmal hingehen und sagen, es tut mir total leid, ich habe das vorhin gehört, aber ich habe es schon wieder vergessen oder ich habe es nicht richtig mitbekommen, magst du mir deinen Namen noch einmal sagen, so wie du angesprochen werden möchtest, damit ich mir das gut merke und vielleicht auch gleich mit der Offerte, wenn ich es dann doch noch einmal falsch mache, bitte, bitte korrigiere mich, ich möchte deinen Namen nicht falsch sagen, das ist mir unangenehm, es wäre schön, wenn du mir hilfst. So, also den Kindern ganz viel Raum zu geben, da zu wissen, sie haben das Recht, dass ihr Name korrekt ausgesprochen wird.
Ja, wie wichtig, ja, und schön, ja. Und das können wir unseren Kindern ja auch mit auf den Weg geben. Also wenn die irgendwie nach Hause kommen und sagen, da ist jemand mit einem Namen, den kenne ich nicht, das ist so oder so, und dann frag doch gerne nochmal nach. Ja, ja, aber der Lehrer sagt so, aber also genau, dass wir...
Und es gibt aber auch öfter den Fall, das habe ich auch schon mitbekommen, dass eins meiner Kinder nach Hause kam, von einem Kind erzählte und ich gesagt habe, wird es wirklich so ausgesprochen, weil ich weiß, der Name wird anders ausgesprochen. Nee, alle nennen den so und die Lehrer auch und er selber sagt den Namen auch so. Also es gibt auch Kinder, die möchten diese Korrektur dann nicht mehr haben, ne, weil es ihnen auch unangenehm ist. Also das da auch eine Feinfühligkeit zu haben, wenn ein Kind jetzt schon eine Schulkarriere von 4 Jahren hat, dass es auch für das Kind super anstrengend ist, durch die Gegend zu laufen und dann sagt die eine Person auf einmal den richtigen Namen, also wie der Name nun ausgesprochen wird, und muss das ja bei allen anderen dann auch durchsetzen oder nicht? Wie geht es damit um? Lässt es sich in 2 Varianten benennen? Und für manche Kinder ist das viel zu viel Stress. Die sagen dann lieber, nee, das lief jetzt 5 Jahre gut, ich möchte das gerade nicht ändern. Und ich kenne auch Menschen, die erst im späten Erwachsenenalter da angefangen haben, ihren Kreisen zu sagen, ich möchte diesen Spitznamen nicht, der ist eigentlich nur entstanden, weil keiner meinen Namen richtig aussprechen konnte. Ich möchte jetzt mit meinem Geburtsnamen, den meine Eltern mir gegeben haben, in der richtigen Aussprache umbenannt werden. Also es ist ein riesen Thema und super sensibel für Menschen. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, einfach nachfragen. Also das tun wir ja genauso bei, es kann ja auch jemand sein, der Dieter heißt, aber sitzt in der letzten Reihe, ich habe es nicht gehört, da würde ich ja auch völlig unbefangen nochmal fragen, so ich habe es akustisch nicht verstanden, könnten Sie nochmal?
Ja, total wertvoll. Und kann ich auch, ich habe 2 Namen und ich bin tatsächlich mit meinem deutschen Namen aufgewachsen und habe dann mit 16 allen Leuten, die ich neu kennengelernt habe, Kiran gegeben. Also der ist sozusagen selbst gewählt, weil ich finde, ich habe viel zu wenig von meiner indischen Kultur mitgekriegt, deshalb möchte ich wenigstens den Namen haben. Habe aber dann auch das entwickelt, Kiri können wir, dass sie mich Kiri nennen. Und es gibt Leute, die immer noch darauf hängen bleiben. So, ich sage, ich heiße Kiran irgendwie so.
Aber das Kiri ist ja für dich jedes Mal wieder, ne? Musst du so, wann mache ich das jetzt?
Ja.
Im Gespräch oder danach oder wann korrigiere ich das? Das ist schon so ein emotionaler Aufwand, ne? Den wir da betreiben.
Und genau, ich glaube, ich kann für mich sagen, auch wenn ich gerade überlege, ich bin total d'accord mit Kiri, mit Leuten, die sozusagen, und da sage ich es auch, also drumherum irgendwie, aber Leute, die mir näher sind, da möchte ich sehr gerne mit meinem Namen angesprochen werden. So, und
das ist bei mir ist es genau umgekehrt, also dass eher der Spitzname für vertraute Menschen reserviert ist.
Ja, total spannend. Aber ja, da sieht man auch wieder, wie individuell das ist. Und das ist ja auch, im Buch habt ihr ja mit Raul auch gesprochen, da eben, wo es über Behinderung geht. Wenn Kinder fragen, warum ist er so klein, warum ist es, vielleicht magst du da auch nochmal was sagen. Wie gehen wir mit Kindern um, wenn sie, weil was, wie ich noch teilweise groß geworden bin und Rassismus sensibel sozusagen, wir sehen keine Unterschiede. So, also wir sind alle gleich, wir sehen keine Unterschiede, aber das stimmt ja nicht. Es gibt Unterschiede und unsere Kinder sehen sie und fragen sie. Wie können wir jetzt, wenn zum Beispiel Kinder, warum ist er im Rollstuhl und solche Sachen uns fragen, wie können wir da gut reagieren?
Genau, also Raul hat in dem Interview gesagt, dass er kein Problem mit den Fragen von Kindern hat und da ganz gut mit umgehen kann und die Kinder auch nicht unverschämte Fragen stellen. Also die richtig krassen, unverschämten Fragen kommen eher von Erwachsenen. Ich hatte die Situation nie, dass meine Kinder jemanden fragen wollten, aber ich glaube, ich hätte es ihnen nicht erlaubt. Also dass sie einfach zu einer fremden Person gehen. Und was ich eine sehr intime Frage finde, warum sitzt du im Rollstuhl? Also, ne, warum brauchst du einen Rollstuhl? Ich hätte das gerne mit den Kindern selber geklärt, weil das für uns mal so eine Situation ist in 3 Jahren, aber die Person muss ja andauernd sich diesen Fragen hingeben. Ich finde das. Ich finde das zu viel. Also ich finde das auch, dass eine Person, die eine Behinderung hat oder irgendein anderes sichtbares Merkmal, das den Kindern auffällt, hat nicht die Verpflichtung, meinen Kindern da eine Lehrstunde zu geben. Oder auch über vielleicht traumatisierende oder schmerzhafte Teile ihrer Biografie zu sprechen. Ich finde es eigentlich schöner den Kindern zum Beispiel sagen, vielleicht funktionieren die Beine der Person nicht so gut und die braucht Unterstützung und darum ist es halt super, dass es Rollstühle gibt. So kann sie sich autonom in der Stadt bewegen. Und wir können uns auch nochmal informieren. ne, oder mal ein Buch dazu besorgen. Aber der genaue Grund, warum eine Person im Rollstuhl sitzt, ist, ich finde die auch nicht so relevant, wenn das eine fremde Person ist. Wenn das der Opa ist, dann ist es für das Kind natürlich relevanter zu wissen, was hat denn der Opa, was hat er für eine Krankheit. Aber bei jeder fremden Person wissen zu müssen, was der genaue Grund ist, finde ich eine eigentlich irrelevante Information. So ja. Detailliert, ne? Welche Krankheit dahinter steckt oder ein Unfall für manche. Das ist ja, wenn jemand aufgrund eines Unfalls einen Rollstuhl braucht, ist das ja ein total traumatisierendes Lebensdetail, das wir eigentlich nicht an der Bushaltestelle mit fremden Menschen besprechen möchten, auch wenn es Kinder sind.
Ja. Finde ich ja auch genau, dass wir da die Sensibilität haben und mit den Kindern auch. Und ich finde den Gedanken auch total, dass wie wichtig ist es, das Detail zu wissen oder wie grenzüberschreitend. Würden wir diese gleiche Frage eben sozusagen jemandem stellen, der jetzt uns sehr viel gewöhnlicher vorkommt irgendwie. So, also fragen wir jemanden an der Bushaltestelle irgendwie, welche Farbe seine Unterhose hat.
Genau. So. Aber ich würde jetzt auch nicht den Kindern sagen, wir dürfen nicht darüber reden, ne? Aber
es
vielleicht
ist eine Gratwanderung dazwischen.
So erstmal eine generelle Antwort, es kann ganz viele Gründe haben. Ja. Menschen haben verschiedene Krankheiten oder einen Unfall, weshalb sie nicht laufen können. Und das ist erstmal ein Grund. Und oft reicht Kindern das ja auch. Also wir machen uns ja viel mehr Gedanken, wo wir bei anderen Details, wenn das Kind fragt, warum hat der Baum Blätter und der nicht, dass wir da auch schnell irgendeine Antwort finden und dann springt das Gehirn ja schon wieder zum nächsten Thema.
Ja, ja, spannendes Gespräch, spannende Impulse und absolut, genau, jetzt ist hier ohne Video, ich habe das Buch in der Hand, ein tolles Buch.
Dankeschön.
Heute noch ein bisschen wichtiger als gestern vielleicht war irgendwie und wirklich auch ein, ich finde nicht nice to have, so, oder, also wenn wir mal Zeit haben, können wir mit den Kindern drüber sprechen, nein, sondern es ist wirklich super, super wichtig, dass wir am besten schon vorher, aber spätestens in der Grundschulzeit, wo so viel ja einfach von außen kommt und wo so viele Diskriminierung stattfindet und unsere Kinder ja aktiv auch diskriminieren, ohne, also ich finde das immer so ein bisschen Balanceakt. Ich habe ein Kind auch, das will halt auf gar keinen Fall diskriminieren. So, wo ich dem Kind als auch eben ein bisschen zeige, ich diskriminiere auch. Also diese Sensibilität einfach auch zu entwickeln. Diskriminierung ist scheiße, aber wir machen es trotzdem. Wir dürfen lernen, so ein bisschen diesen Weg. Oder wie würdest du das zusammenfassen?
Absolut. Also ich glaube, dass zu diskriminieren ist erstmal eine Sache, das tun wir alle. Das tue ich auch. Aber dann der Umgang damit. Ne? Also ich würde sagen, dass alle Menschen, die diskriminiert werden, sind die Expertinnen zum Thema. Die haben Erfahrungswissen, jahrelanges meistens. Und können uns ganz genau sagen, was sie stört, was ihnen wehtut, was verletzend ist. Und da sollten wir zuhören und das auch einfach annehmen. Und wir müssen auch lernen, mit uns selber empathisch zu sein und nicht uns dann völlig fertig machen, weil das fühlt sich immer scheiße an, ne? Wenn jemand dir sagt, ich hoffe, ich darf das sagen.
Ja, total gerne, hier darf man Scheiße sagen. Finde ich wichtig, finde ich cool.
Wenn jemand mir sagt, du hast mich misgendert, dann würde ich am liebsten im Boden versinken. Das ist mir richtig, richtig unangenehm. Aber das ist jetzt mein Problem.
Ja. Ne?
Ich muss lernen, meine Gefühle und meine Emotionen zu regulieren und darf dann nicht in so eine Kompletthaltung gehen, dann sage ich gar nichts mehr. Dann kann ich auch keine Fehler machen. Dann lasse ich die Betroffenen allein in dem Augenblick, sondern zu wissen, heute fühlt es sich richtig scheiße an, morgen wird es auch schon ein bisschen besser sein. Was kann ich jetzt daraus lernen? Wie kann ich es besser machen? Wie kann ich mir da neue Sprachgewohnheiten antrainieren, damit es nicht nochmal passiert?
Absolut. Und gleichzeitig, was ja auch gerade zum Beispiel im Gender ist, dass wir als Eltern auch offen sind. Also unsere Kinder bringen ja auch, die wachsen ja teilweise dann schon in einem neueren Umfeld mit auf. Und also meine Kinder waren auf jeden Fall, genau, im Kindergarten, waren Kinder, die gleichgeschlechtliche Eltern hatten. Sie haben auch erlebt von einem Kind, was im Kindergarten als Mädchen angesprochen worden ist und in der Schule als Junge. Also da können wir ja sozusagen auch mit unseren Kindern lernen und wachsen.
Ja, und wir müssen tatsächlich noch richtig viel lernen. Also für einige Kinder, gerade die in Kindergärten und Schulen sind, wo sehr offen und sagen wir mal fortschrittlich mit dem Thema umgegangen wird, dass wir ja total hinterherhinken, ja. Ne? Weil wir so sehr heteronormativ aufgewachsen sind. Dass wir eher ganz viel. Ich habe das auch schon erlebt, dass ich irgendwie von Ehe gesprochen habe und ein Mann und eine Frau und meine Kinder korrigierten mich dann so, Mama, das können aber auch zwei Frauen oder zwei Männer sein. Und ich war so, ihr habt recht.
Ja.
Ich bin noch in meinem 80er, 90er Jahre Muster drin.
Ja. Ja, ich danke dir total. Das ist, ja, du hier warst, ich Fragen stellen durfte und wir gemeinsam so überlegen konnten. Und ich wünsche mir ganz doll, dass ganz viele, die hier zuhören, eben sich auch mutig auf den Weg weitermachen. Dass es tatsächlich nicht optional ist, ob wir uns damit beschäftigen oder nicht, sondern hey, liebe Eltern, beschäftigt euch damit. Das brauchen wir für unsere demokratische Welt und Gesellschaft. Und wir machen Fehler. Und es wird diese unangenehmen Gefühle geben. Aber das sind auch Wachstumsmomente.
Total, ja, so. Wachstumsschmerzen.
Ja.
Und vielleicht auch nochmal zu diesen Emotionen, sich immer im Hinterkopf zu überlegen, dass der anderen Person geht es mindestens doppelt so schlecht.
Ja.
Gerade. Ne? Also meine Emotionen, weil ich einen Fehler gemacht habe, sind nichts im Gegensatz zu dem, was diese Person tagtäglich erlebt. Und wenn wir diesem Gedankengang folgen, dann können wir auch eine Dankbarkeit entwickeln, dass die Person sich die Mühe macht, weil sie könnte auch einen Moment haben, wo sie sagt, ich habe gerade nicht die Kraft. Ich werde jetzt nicht der Person quasi einen Moment des Lernens schenken, sondern ich lasse das jetzt einfach ziehen und gehe meinen Tag weiter. Also
finde ich tatsächlich absolut. Also das ist auch meine Haltung und ich bin dir auch sehr dankbar, auch für das Buch oder generell. Also das ist Lernen und ich finde auch, was du sagst, es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass jeder im Rollstuhl sozusagen uns die korrekten Sachen sagt. Also wenn wir Leute finden, die das machen, es ist total wertvoll und total schön und wir können lernen.
Ja.
Und es geht eben nicht um den Angriff, dass wir jetzt nichts mehr sagen dürfen oder so, sondern dass da jemand bereit ist, uns Dinge beizubringen, die wir lernen dürfen. Ja, und
anscheinend sieht die Person uns ja auch als wertvoll genug an oder hat genug Hoffnung, dass es von uns angenommen wird. Ne?
Ja.
Bei Menschen, wo sie schon weiß, Hopf und Mais ist verloren, das habe ich ja auch. Also wenn ich merke, es mit jemandem das zu diskutieren, ob das N-Wort okay ist oder nicht, das ist halt ein Niveau, da weiß ich, da habe ich nicht die Kraft und Zeit und Nerven für. Also der Person traue ich gar nicht zu, dass sie umdenken kann und möchte. Wenn ich etwas sage, dann traue ich dir das halt zu, dass du bereit bist, da eine Veränderung zu befördern.
Das nehmen wir doch jetzt gerne mit, dass wir all die Hörerinnen das gerne mitnehmen dürfen. Ich stelle meinen Gästen, Gästinnen am Ende immer noch eine Frage. Würde ich dir auch gerne?
Ich bin gespannt.
Genau. Ich bin auch gespannt. Ich lasse es jetzt mal offen, ob du es in Bezug auf unser Thema machst oder nicht, sondern ich stelle einfach die Frage, hast du eine Erinnerung in den Jahren 5 bis 10, die dich besonders geprägt hat, die dir irgendwie Mut gemacht hat oder auch die verletzend war vielleicht? Und wenn du magst, kannst du es gerne auf unser Thema
beziehen. Ich erinnere mich an eine lustige Situation, die auch mit Diskriminierung zu tun hat, aber die ganz lustig ist. Ich war... Also mir wurde als Kind regelmäßig, es passiert mir auch noch jetzt im Erwachsenenalter, in die Haare gegriffen. Und ich war mit meiner Tante und ihrem Freund, also mit meiner weißen deutschen Tante und ihrem Freund in der Innenstadt. Und da kam eine Oma und die griffen mir in die Haare und die haben das ganz oft verbunden mit, ach, das sind aber schöne Locken, da brauchen sie ja gar keine Dauerwelle. Ich fand das trotzdem super unangenehm und es ist fatal übergriffig. Und der Freund meiner Tante griff dann der Oma in die Haare und wuschelte da genauso runter und sagte, ach, sie haben aber eine schöne Dauerwelle, wo kriegt man das dann? Und die war absolut perplex. Und für mich war das als Kind so, wow, das darf man. Also ohne Wort hat er mir eigentlich gezeigt, es ist nicht in Ordnung, was dann mit dir gemacht wird. Ne? Und guck mal, was passiert, wenn ich das bei einer anderen Person mache.
Ja, sehr schön. Ja, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch.
Ja, danke dir.
Ich habe heute ganz viel gelernt. Ich hoffe, du auch. Und ich hoffe vor allem, dass mein Anliegen, unser Anliegen klar geworden ist. Beschäftige dich bitte mit diesem Thema. Es geht nicht fehlerfrei. Ich würde es mir auch mehr wünschen. Aber es ist keine Option, das Thema auszuspalten. Es geht mich doch nichts an oder das machen wir schon immer so oder warum sollte jetzt nur, weil jemand anders, ich so. Es gibt viele Gedankengänge, um ehrlich zu sein, die mir nicht fremd sind, über die wir stolpern dürfen. Aber so schön wie Deborah erzählt hat, zu wissen, dass da ein Schmerz auf der anderen Seite ist, der noch so viel größer ist als unserer, wenn wir mal einen Fehler machen oder nicht. So weit, so gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und ich wünsche mir noch viel, viel mehr, dass du im April dabei bist bei der Stolpersteinwoche. Denn ja, Diskriminierung können wir eigentlich sagen, ist ja wie Stolpern. Das stolpern wir auch immer wieder. Und wir stolpern auch mit dem zugewandten, bindungsorientierten Alltag mit unseren Kindern. Wir wissen Dinge, die wir anders machen wollen im Kopf und stolpern doch immer wieder und ja, beschämen auch unsere Kinder und verletzen sie. Das machen wir alle, das mache ich auch. Auch hier ist nicht das Problem, dass wir dann und wann stolpern. Das Problem ist, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Und deshalb schenke ich dir diese Stolpersteinwoche. Ich kalkuliere mein Jahr so, dass ich einmal im Jahr kostenlos etwas anbieten kann. Es kostet dich keinen Cent, du kannst dich einfach anmelden und wir arbeiten eine Woche intensiv zusammen. Es ist im April, bald kommen die genauen Daten raus. Trag dich sehr gerne in mein Newsletter schon mal ein, dann bekommst du alle Infos. Ich freue mich auf dich, eine gute Woche und bis nächste Woche schon wieder. Da kommt die nächste Podcast-Folge raus.